Hallo und herzlich willkommen bei Beziehungsweise Plus Minus, dem Podcast, in dem du dein Gegenüber ein bisschen besser verstehen lernst. Mein Name ist Ricarda Rasso und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast.
Du fragst dich, wieso du immer wieder an die Falschen gerätst? Dann habe ich heute möglicherweise die Antwort auf deine Frage parat. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran, gleich geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast bzw. Plus Minus. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder einschaltest. Heute bin ich nicht allein. Heute bin ich im Gespräch mit Katrin Gef von Liebes 1x1. Katrin kennst du vielleicht unter ihrem früheren Pseudonym Jodie Clark oder wie sie auch liebevoll genannt wurde, der deutschen Carrie Bradshaw. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass sie dir als praktizierende Paartherapeutin viele wertvolle Impulse für deine Beziehung reichen kann. So schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Ricarda.
Katrin, du bist eine unglaublich starke Frau, was ich so über dich gelesen habe. Du hast ja schon echt einige Stationen hinter dir. Du warst im Kloster in Indien, bist schon zum zweiten Mal verheiratet und dieses Mal sehr, sehr glücklich mit der Liebe deines Lebens. Weißt eine Patchwork-Familie um dich, warst fast 20 Jahre lang in der Medizin tätig. Aber noch viel spannender, 2014 bist du deinem Herzen gefolgt und bietest seitdem Seminare und Coachings, auch online, für Menschen in Beziehungen, also Einzelmenschen, Paaren und auch Singles an. Was war denn für dich der ausschlaggebende Punkt, deiner Berufung zu folgen und nun Menschen in ihren Beziehungen zu unterstützen?
Okay, da müsste ich ein kleines bisschen ausholen, wenn das sein darf.
Klar, bitte.
Das soll den Zuhörern ja auch ein Bild geben. Also wie du schon angekündigt hast, ich habe 20 Jahre in der Medizin gearbeitet, bin Physician Assistant, habe quasi schwerpunktmäßig mich auf die Kardiologie spezialisiert, habe in der Kardiologie, wie lange habe ich da gearbeitet, 20 Jahre? Überweg, ich weiß es nicht mehr, kann in 92 angefangen, jetzt haben wir 2020.
Ja.
Ja. So, und habe dann erst mal in der Kardiologie ganz klassisch gearbeitet, hatte relativ schnell Verantwortung für viele Menschen und habe in einem Herzkatheterlabor gearbeitet. Und da ist es so, dass ich natürlich die physischen Erkrankungen eines Herzens jeden Tag um mich hatte. Und irgendwann, und das ist ein Prozess meines Älterwerdens und damit auch Weiserwerdens, war ich selber erstmal empathischer dafür, das auch zu sehen. Aber durch eigene Erlebnisse habe ich dann gesehen, dass ja diese physische Komponente ganz auch oft auch aus der emotionalen Komponente kommt. Und es gibt ja nicht umsonst diese Sprichwörter, mein Herz ist gebrochen, mein Herz blutet. Das kommt nicht von ungefähr. Und ich habe zum Beispiel irgendwann gesehen, dass ganz viele Frauen, die so um die 50 sind, die haben ganz oft eine Symptomatik, die erstmal so an so Herzinfarkt oder Verengung von Herzkranzgefäßen erinnern, die dann aber klassisch nichts haben. Also man findet diagnostisch nichts. Wenn ich dann aber die Zeit hatte, mich mit denen ein wenig mehr zu beschäftigen, dann kam ganz schnell raus, dass die ganz oft Traumata hatten, dass die emotional eine ganze Menge wegstecken mussten, Trennung, Tod von einem Kind oder Tod von Eltern. Und dass dieses Nichtverarbeiten von emotionalen Verletzungen ganz oft eben auch auf der wirklich physischen Ebene des Herzens was hinterlassen. Und irgendwann kam ich halt selber, und da meinetwegen können wir da auch nachher noch drauf eingehen, kam es bei mir in meinem eigenen Leben zu einer sehr schmerzhaften Erfahrung, die ich machen musste, wenn ich mal sehr schwer krank wurde. Und da habe ich mich daran wieder erinnert, dass wir auf der einen Seite physisch heilen müssen, und das bietet die klassische Medizin, dass wir aber auch auf der emotionalen Ebene heilen müssen. Und da bietet so diese klassische Medizin auch nicht den Rahmen dafür. Da ist einfach keine Zeit dafür. Auf so einer Intensivstation bleibt so gut wie keine Zeit für diese psychischen, emotionalen Komponenten. Und durch meine eigene Erfahrung, die ich als Privatmensch machen musste, merkte ich aber, ich muss selber jetzt emotional viel machen. Und dann wurde es halt immer stärker in mir auch groß, dass ich gemerkt habe, ich will mehr auf dieser psychotherapeutischen Ebene, auf dieser emotionalen Ebene arbeiten, als dass ich es physisch machen wollte, weil ich, da gibt es viele, viele super Menschen schon und viele gute Kollegen, die das machen. Aber ich sehe so wenige Paartherapeuten, ich sehe so wenige von denen. Und da habe ich gedacht, das ist so meine Nische. Und dann gab es einen Zwischenfall in der Klinik, der sehr, sehr schlimm war und sehr dramatisch. Und da wusste ich einfach, jetzt ist mein Tag gekommen. Jetzt muss ich auch vor mir selbst mein Wissen, was ich mir über so viele Jahre angeeignet hatte, umsetzen. Und dann habe ich mit meinem Blog angefangen, du hast es erzählt. Und das war eigentlich mehr eine, ja, es hat so wie eine Reise begonnen. Ich habe einfach nur geschrieben und dann kamen so viele Menschen und haben mich angeschrieben und gefragt. Und daraus entwickelte sich das. Also ich habe das nicht geplant, dass ich, was ich heute mache.
Ach, so schön. Schöne Geschichte.
Das hat sich wirklich ergeben. Also
Ja. Du bietest schon direkt so viele Punkte, an denen ich einhaken würde und sagen, erzähl darüber. Ja, du hast es gerade eben angeboten. Was war denn diese schwere Krankheit, die dich zum Umdenken, zu deinem persönlichen Umdenken gezwungen hat, sage ich jetzt mal?
Also ich bin 2007 das erste Mal Mama geworden und 2007 auch geheiratet. Du hast es anfangs auch gesagt, dass ich schon mal verheiratet war. Und ich war gerade in meinen Flitterwochen und hatte meine fünf Monate alte Tochter, als ich unter der Dusche klassisch einen Knoten ertastete und dann schon eine Ahnung hatte, das aber nicht wahrhaben wollte. Und zwei Tage später hatte ich dann die Gewissheit, dass ich Brustkrebs habe. Und da bleibt dann erstmal für diesen Moment so ein bisschen auch die Welt stehen, weil, wie gesagt, ich war gerade in meinen Flitterwochen und hatte so mein Baby auf dem Arm und war weit davon entfernt, auch nur annähernd zu glauben, dass so mein Leben in Gefahr ist.
Ja.
Oh ja, und nach 6 Wochen absoluter Todesangst. Also mich erinnert auch gerade die Corona-Krise sehr an so eine Diagnose, die wir gerade alle bekommen. So diese Perspektive, die sich gerade nicht mehr zeigt, so die wir sonst immer so safe glauben.
Ja.
Ja, und in so einem Zustand war ich und es änderte sich für mich von jetzt auf gleich alles. Und dann fangen ja so diese klassischen Sachen an, Therapien und. Und ich bin ein Mensch, du kennst mich jetzt eine Weile. Ich habe dann irgendwann gefragt, na okay, was ist denn, wenn das hier alles nicht funktioniert?
Ja.
Was ihr mir hier so sagt. Und dann sagte mir damals meine Onkologin, dann feiern Sie noch Weihnachten mit Ihrer Familie. Und es hieß, also das war August 2007, das war, also ich hatte eine Perspektive von unter 3 Monate. Und das ist so, und ich finde, diese Zeit jetzt, die wir gerade haben, macht so ein bisschen die Sensibilität bei allen Menschen. Was das heißt, können wir uns jetzt so, glaube ich, alle gerade vorstellen.
Ja.
Nicht zu wissen, okay, also ich werde den ersten Geburtstag meiner Tochter vielleicht nicht erleben. Und das macht natürlich eine immense Sache.
Ne? Ja.
Und ich bin aber so gestrickt, und mir sei Dank war ich schon von klein auf so, dass ich so einen Rebell in mir habe, der sagt, nee.
Nee. Das kann ich so nicht akzeptieren, oder? Das
funktioniert hier nicht. Und und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und wusste, ich muss neben der klassischen Medizin, die ich erkannte und die ich auch großartig finde, und wir in Deutschland sehen es jetzt gerade auch in dieser Krise, was für ein geiles Gesundheitssystem wir, auch bei allen Lücken, die wir dennoch haben, haben wir es richtig gut. Also wir haben es richtig, richtig gut.
Ja.
Und das wusste ich und das habe ich auch immer so empfunden, deshalb war mein Herz auch immer auf der Medizinseite. Aber ich wusste eben auch um die andere Komponente schon. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe erstmal für mich recherchiert. Und ich suchte jemanden, der sich damit auskennt.
Und wer war das?
Ich habe tatsächlich dann meine Mentorin gefunden, Elisa Durant. Sie selber hatte sie ist jetzt selber über 60 schon. Also als sie, glaube ich, 30 war, hatte sie einen tödlichen Unfall. War 18 Minuten Nahtoderfahrung und ist heute, läuft heute rum, hat alles wieder auf die Beine gestellt und. Ich kürze das jetzt ab. Aber sie hat ihre Arbeit, die sie damals entwickelt hat, angeboten. Für Menschen wie mich, für Menschen, die schwerst krank sind und die einfach irgendwo mehr leben wollen und nicht überleben wollen. Und das hat bei mir mega resoniert. Da habe ich gedacht, ich will nicht überleben. Also überleben ist hier nicht. Ich will leben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe dann mit ihr gearbeitet und heute, 13 Jahre später, sitze ich hier, habe das, was sie mir beigebracht hat, also ich bin dann so ein Terrier geworden, ich war wie so eine Zecke, ich wollte alles wissen, was sie kann und habe nach relativ kurzer Zeit, also 2 Monate später, angefangen, diese Krankheit zu hinterfragen. Und ich muss da sehr aufpassen, weil viele uns jetzt vielleicht zuhören und das falsch verstehen. Niemand, der krank ist, trägt dafür Schuld. Niemand hat dafür eine Verantwortung im Sinne von, was habe ich falsch gemacht, dass ich krank werde. Mhm. Dennoch darf jeder sich in so einer Situation dennoch auch fragen, was habe ich denn bis jetzt gemacht, dass es mir so in meinem System, in meiner auf Zellbasis, nenne ich das jetzt mal, so schlecht geht.
Ja, ich verstehe
das total. Ne, und das habe ich halt relativ schnell gemacht, dass ich wusste, ich muss mir meine Lebenslüge angucken.
Okay.
Denn mein Körper ist nicht einfach so krank.
Okay.
Und darf jeder für sich fühlen. Es gibt auch Menschen, die sagen, das stimmt nicht, das ist auch okay. Für mich hat das gepasst, dass ich mir das angucke. Und da war ich, mir sei Dank, auch sehr, sehr ehrlich. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell mitbekommen, dass das, was ich gelebt habe, nicht wirklich das war, was ich wollte. Hm. Und das hatte viel mit meiner Kindheit, viel mit Ängsten und so zu tun. Und ich habe mir die schonungslos angeguckt. Und Resultat davon war, dass ich selber erstmal wieder erkannt habe, wer bin denn wirklich ich? Weil das kannte ich bis dahin nicht. Ich war 33 Jahre alt. Ich hatte so eine Idee von mir, die andere mir gegeben haben. Mhm. Aber ich hatte gar nicht selber so eine Idee von mir. Wer will denn eigentlich ich sein? Wer bin denn wirklich ich? Dieses Ich, wer ist das denn überhaupt? Und da habe ich mich ja ganz in der Tiefe mit meiner Mentorin über 10 Jahre lang, 10 Jahre lang habe ich mir das angeguckt. Wer bin denn wirklich ich? Und aus diesem Wissen heraus habe ich verstanden, dass wir Menschen uns wie in so einer 180-Grad-Drehung bewegen. Ich damals auch. Ich glaubte ja, ich war glücklich. Ich glaubte, ich hätte ja den super Job. Hättest du mich gefragt vor 15 Jahren, ich war mega glücklich.
Ja, ja, das glaube ich dir.
Ich hatte alles. Also wir denken uns glücklich.
Wir denken uns glücklich. Und also ich kann mir jetzt vorstellen, fast forward, dass genau diese Zeit ja für dich den größten Schatz geborgen hat. Aber wenn jetzt Menschen irgendwie zum Beispiel in der Paartherapie auf dich zukommen, kann ich mir vorstellen, dass dieses Ich muss mich selbst wirklich kennenlernen ein essentieller Bestandteil deiner Arbeit ist, oder?
Ja, also bei mir geht es immer darum, also meine Expertise, mein Schwerpunkt ist ja, dass ich dieses Burnout innerhalb der Partnerschaft quasi mir angucke. Also Burnout ist ein Begriff, kennen wir alle aus dem Business, aber eben auch in Partnerschaften. Das ist, wenn die Frauen sich aufopfern und das war das, was ich damals hatte. Mhm. Meine Batterie war komplett auf Anschlag, komplett auf Null, hatte keine Reserve für mich. Deshalb ist mein System gekippt und deshalb bin ich quasi krank geworden. Weil ich habe alles darauf gesetzt, dass ich mich für andere aufopfere und habe null für mich gemacht. Oder eher noch im Minusbereich. Und in meiner Arbeit heute sehe ich das ganz oft. Das ist auch ein Phänomen, was ganz, ganz, ganz viele Frauen haben.
Und kannst du es, und ist das, meinst du, man kann das irgendwie auf ein Alter eingrenzen, dass diese Aufopferung kommt? Oder also glaubst du, dass jetzt, sag ich mal, die jüngere Generation davon auch noch in der Form betroffen ist? Oder
also bei der Jüngeren fängt es an.
Bei der Jüngeren fängt es an, ja. Hm. Weil die Rollenverständnisse auch noch ein Stück weit vielleicht so sind, wie sie sind, oder?
Nee, also ich erkläre das oft so, dass wir fangen, also wenn wir in Partnerschaften gehen, das fängt ja so mit 14 an. Also das ist sich den ersten Freund und so. Und dann, wir fangen ja, wenn wir 2 Menschen treffen, wir fangen ja nie bei einem luftleeren Raum an. Wir fangen ja nie bei einer sogenannten Null. Also wir kommen ja alle aus einer Geschichte.
Ja.
Jeder bringt etwas mit. Wir kommen nicht aus einem Raum, wo es gar keine Erfahrung gab. So, und dann treffen die sich diese 2 Menschen und die wenigsten Kinder und Jugendlichen sind ja reflektiert und wissen von sich, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Sie wissen auch nicht, mit der emotionalen Kompetenz umzugehen. Warum triggert mich denn etwas? Wenn mich im Außen etwas triggert, dann weiß ich immer, habe ich eigene Anteile. Das wissen wir. Und je älter ich werde und reflektierter und so, ne, dann. Aber jüngere Menschen wissen das oft noch nicht. Jedenfalls, wenn sie Eltern haben, die auf der Ebene sich nicht weitergebildet haben, wissen das ganz viele nicht.
Ja.
Und dann kommen sie mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben, aus wo auch immer. Manchmal wissen wir auch nichts von diesen Erfahrungen, weil wir so klein waren, dass wir das gar nicht rational verstanden haben.
Ja.
Und dann nehmen wir unsere Erfahrungen und tragen die mit in diese Beziehung, die dann neu entsteht. Und dann fangen die Schwierigkeiten an, weil wir Menschen noch nicht gelernt haben, in der Sprache des anderen zu sprechen. Wir wissen wenig von emotionaler Kompetenz. Wir wissen wenig von dem, was macht das denn mit mir? Was hat das denn überhaupt mit mir zu tun? Weil wir gehen ja immer nach außen. Wir gehen ja immer auf den anderen los.
Mhm. Ja.
Und deshalb betrifft das schon die Jüngsten. Also meine jüngste Tochter ist 13. Selbst bei der mache ich das jetzt schon, was ich in meiner Arbeit mache. Selbst der bringe ich emotionale Kompetenz bei, dass sie merkt, wenn sie hier emotional berührt ist, ist das nicht der andere, der ist nur der Auslöser. Aber hier drinnen findet die Emotion statt, also muss erstmal wieder hier hin.
Korrekt.
Und dann hört dieser Stress auf, dann hört das auf, dass ich auf den anderen losgehe, sondern es ist meins und dann muss ich hier gucken.
Ja.
Kommt das denn her, was ist denn da los, wie werde ich das wieder los und blablabla. Deshalb, ja, eine Frage war ja doch, das betrifft in dem Moment, wenn ich in eine Beziehung gehe. Das kann auch Frau-Frau sein, es muss keine Liebesbeziehung sein.
Okay, ja. Wow, also ich kann mir dann auch vorstellen, so in Richtung Streit, dass die Gespräche mit deinen Klienten dann ziemlich augenöffnend sind, dass sie das erste Mal auch begreifen, dass eben nicht der andere in dem Sinne etwas falsch gemacht hat, sondern dass er halt nur ein Gefühl in mir selber auslöst und ich quasi bei mir selber hingucken darf. Und glaubst du, dass viele Menschen sich überhaupt ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst sind, also dass sie auch überhaupt benennen können?
Im dritten Schritt.
Im dritten Schritt, ja.
Ja, also das ist etwas, wenn ich mit denen arbeite, dann erstmal, wenn die das verstanden haben, dass das alles ihrs ist, ist das, ich würde sogar noch sagen, nicht nur die halbe Miete, sondern schon fast die ganze Miete. Weil was hört dann auf, dass ich dem anderen einen Vorwurf mache?
Mhm.
Wenn mich etwas emotional triggert, muss ich immer erst bei mir gucken. Immer. Und muss das emotional sauber bekommen. Und dann gehe ich sage immer, ich gehe von der Emotion in die Position.
Aha.
Aber erst muss ich die Emotion klären. Erst muss ich das klären, was emotional ist. Und dann haue ich dem anderen natürlich bewusst auf die Finger. Also sinnbildlich.
Ja.
Wenn der anfängt, weiterhin mit mir rumzuzanken und weiterhin, natürlich muss ich das mir nicht gefallen lassen. Aber erstmal, wenn ich emotional reagiere, muss ich hingucken und den zweiten Schritt gehe ich dann hin und sage, so, mit mir nicht, Freundchen. Funktioniert nicht.
Ja.
Aber dann gehe ich nicht mit so einer Faust auf den los. Dann gehe ich nicht im Brass, nicht in meinem Reptilienhirn, wo ich überhaupt nicht mehr sachlich bin, sondern dann ballere ich dem quasi meine Emotionen auch noch und dann geht dieser Kampf.
Dieses Hochschaukeln auch los, ne?
Ja. Ja. Sondern ich gehe erstmal in die emotionale Auflösung meiner eigenen Kram und wenn das neutralisiert ist, dann gehe ich in die Position und sage, so, bis hier und nicht weiter. Dann hat der andere keine Chance mehr. Dann hat er an mir selber, da kann der nicht mehr, ich sage immer, der kann sich nicht mehr bei mir einhaken. Das funktioniert, das geht dann nicht mehr. Und dann bleibt der mit seinen Emotionen, das geht mich nichts an, das sind die Emotionen eines anderen, aber ich bin neutral und dann hört dieser Stress auf. Und im dritten kommt dann irgendwann, dass ich gar nicht mehr so viel emotional Trägerpunkte habe und mir ganz tief meiner eigenen Bedürfnisse bewusst werde, weil ich muss dir das vorstellen, das ist in unserem System so, unsere Emotionen, die sind total in uns drin, dieses Unterbewusstsein, das Bild kennt fast jeder, ne, der Eisberg, der viel größer ist als das, was ich oben sehe, ist unten drunter viel größer. Diese emotionale Masse, die baue ich ja dadurch ab. Die wird immer kleiner, weil das, was unbewusst ist, das sind ja die Emotionen, die weiß ich ja gar nicht. Deshalb ist Partnerschaft ja so geil. Weil nirgendwo kann mich einer so packen wie bei meinem Partner. Und das, was mich bei dem so auf 180 bringt, das ist doch geil. Das ist alles in meinem kleinen Eisberg drin. Ich komme da noch sonst nicht dran.
Ja, ich finde das so schön, dass du das anders framest, weil ganz viele sehen das ja als Negatives. Und gleich, ich finde, um da jetzt mal zum Beispiel Veit Lindau zu zitieren, der sagt ja, eine Beziehung ist ein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Ja?
Ja.
Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur.
Ja, absolut.
Wenn man das so,
genau
und,
so.
Und das halt einfach positiv begreifen als etwas Schönes. Ja, und das quasi... Ja. Ja, einfach dankbar dafür zu sein, dass man
Absolut.
Die Möglichkeit hat, auch Sachen für sich selber aufzuarbeiten.
Ja.
Und das Schöne ist ja, dass im Idealfall man ja dann jemanden an seiner Seite hat, der diesen Weg mit dir gemeinsam geht.
Mhm.
Ja, also der dich halt deswegen nicht abstößt, sondern sagt, okay, das hast du jetzt durchgemacht und ich bin immer noch da.
Ja.
Ich bin immer noch an deiner... Oh, ich kriege ganz Gänsehaut. Weil letzten Endes ist es doch genau das, was wir uns in der Partnerschaft wünschen, oder?
Ja, absolut. Und das ist ja dieses Echtwerden. Und wie du das schon sagst, was war in meinem Leben dann, da komme ich jetzt gerne drauf, mit der zweiten Ehe. In meiner ersten Ehe habe ich gemerkt, je echter ich wurde, je mehr ich meine Bedürfnisse erkannte, je mehr ich wusste, wer ich bin, je weniger ging das noch mit uns beiden. Weil da war ich ja diese Alte, da war ich diese Angepasste, diese Batterie. Und ich habe irgendwann einfach bei einer Freundin Silvester gefeiert und wusste, ich werde dieses neue Jahr nicht mit diesem Mann gehen, weil ich einfach erkannt habe, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir wären niemals gute Ehepartner. Weil ich dieses Wachstum, ich war wie ein Terrier, ich wollte unbedingt wachsen. Es ging mir nicht mehr überleben und krebslos werden. Das war nach anderthalb Jahren Geschichte für mich. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, gar keine Zeit für gehabt. Das ist auch aber ein Tipp an deine Zuhörer.
Großer Erfolg trotzdem.
Ja, trotzdem, natürlich. Da bin ich auch sehr dankbar für. Dennoch darf es nicht darum gehen, sondern ich wollte es ins Leben. Und das ist auch ein Tipp an die Zuhörer, nicht etwas weghaben wollen, sondern hin zu etwas. Und dann habe ich damals einfach mich von meinem Mann verabschiedet, habe ihm gedankt dafür, habe gesagt, du, wir hatten eine schöne Zeit, aber an dieser Stelle, ich will weiter, ich will nicht auf diesem Niveau bleiben. Und als ich meinen zweiten Mann kennenlernte, war das genau die Erfahrung, die du eben gesagt hast. Dieses Echte, das darf ich sein. Und wenn ich hatte gestern auch einen Furzquersitzen und dann bin ich zu meinem Mann, ich sage, ich weiß, dass ich dich total nerv. Er sagt, ja, ich kenne dich ja nun mittlerweile. Aber ich darf so echt sein. Und was wollen wir denn anderes, als bei unserem Partner echt sein dürfen?
Ja. Also
der Mensch, der wir in unserem tiefsten Herzen sind. Und wenn dann einer ist, der sagt, du, ich habe dich deshalb auch noch lieb.
Ja. Jackpot. Aber also kann man das... Also ich bin ja davon überzeugt, dass man das auch hinbekommen kann, dass man diesen Jackpot hat. Muss man da irgendwie besonders vorgebildet sein, irgendeine bestimmte Form von Bewusstsein haben oder was muss man denn so mitbringen in so eine Beziehung?
Also vorher, bevor man in so eine Partnerschaft geht, würde mein Rat oder ist mein Rat, wie habe ich das denn gemacht? Ich erzähle mal gerne, wie habe ich das denn gemacht? Ich bin aus einer Ehe und habe damals ganz, ganz viele, stand da plötzlich da mit so einem Baby und alleinerziehend und meine Mentorin war sehr hochpreisig und ich habe 3 Jobs gemacht. Also von wegen, es geht nicht, es geht alles, wenn ich das will. Also ich habe 5-stellig bezahlt und war mal alleinerziehende Mama und habe in einer Klinik gearbeitet, weil ich unbedingt wollte. Ich wollte unbedingt so. Und dann hatte ich erstmal gar keine Zeit für einen Mann und auch überhaupt keine Lust. Also ich war so mit mir und ich musste erstmal ganz viel Sachen machen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt und die habe ich mir mit 14 Jahren das erste Mal gestellt, als ich den Film Jenseits von Afrika das erste Mal gesehen habe. Die beiden, die waren immer mein Ideal, bis heute sind die das. Und dann habe ich gedacht, was muss ich denn für ein Mensch werden, dass ich so einen Mann in mein Leben ziehe, wie ich ihn mir für mein Leben und für das, wie ich groß werde und so, wie stelle ich mir den vor? Und dann habe ich da ganz konsequent mir einfach immer wieder so, das muss der haben, dieses muss der haben, jenes und welches muss der haben. Und es ist wirklich genau so gekommen. Also ich habe mich dann bei Elite angemeldet. Also meine Freundin sagte dann immer so, du, nach 5 Jahren kannst du dich doch auch mal wieder anmelden. Und ich dachte, okay, warum nicht? Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, okay, just for fun, warum nicht? Und habe eine Geschichte, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich unglaublich gerne Geschichten schreibe, habe dann meine Geschichte so ein bisschen in kurzen Punkten reingeschrieben, das war schon anders. Und hatte so eine Vision nur im Kopf, wie der denn so sein sollte. Das war auch gar nicht so konkret. Und das ist so das, was ich jedem, wenn auf deine Frage zurückzukommen, was muss derjenige haben? Als erstes erstmal ein Bild von sich selber. Also wo möchte ich denn in meinem Leben hin?
Ja.
Was möchte ich erreichen? Wie soll denn mein Leben sein? Und da ist ja erstmal, wir werden alleine geboren.
Ja.
Außer die Zwillinge, die trauen sich nicht alleine auf die Welt. Die haben sich zu zweit dann. Aber ansonsten sind wir ja alle auf diese Welt alleine gekommen. Wir gehen auch alleine.
Ja.
Und das ist doch ein Bild, wo ich sage, okay, da darf ja jemand kommen als mein i-Tüpfelchen. Also, aber wo will ich denn am Ende meines Lebens sein? Und in diesem Film sagt Dennis Zuckane, ich will am Ende meines Lebens nicht feststellen, dass ich das Leben eines anderen lebte. Und das muss erstmal sitzen. Und da lasse ich mich nicht durcheinander bringen. Und es soll auch nicht so ein Ego-Ding werden, weil das ist überhaupt nicht damit gemeint. Dann bin ich ein Egoist, das ist überhaupt nicht toll. Sondern ich weiß doch, wer ich bin. Da ganz tief in uns drin weiß das jeder. Wir kommen als kleiner Mensch auf die Welt, als Baby und wir wissen das und uns wird das abtrainiert und wir müssen wieder hinkommen zu dem, was sind wir denn wirklich? Mhm. Denn wir, wer bin denn ich? Und wenn ich das weiß, wenn ich mir dessen immer bewusster werde, was tut mir gut, dann komme ich in diese Liebe rein, in diese unendliche Liebe für dieses Leben. Und wenn ich das groß habe, dann kann ich gar nicht anders als Gesetz der Anziehung den männlichen Part, das weibliche, wie auch immer, hetero, homo, das ist völlig egal, aber dann ziehe ich auf derselben Frequenz dasselbe an. Und bei meinem Mann und mir ist das wirklich, wir sind wie Arsch auf Eimer. Also wir sind uns so ähnlich und dennoch so verschieden. Wir haben uns kennengelernt, ich habe mal ein bisschen geantwortet und er hat gar nicht. Ich habe keine anderen Aufforderungen quasi geschrieben. Nicht, weil ich irgendwie so besonders tough war oder so besonders cool tun wollte oder die zappeln. Ich hatte kein Interesse. Mhm. Mein Mann hatte irgendetwas, und ich kann dir nicht sagen, was es war, wo ich gedacht habe, das passt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war einfach so, ja, so eine Frequenz, sage ich.
So eine, ja, so was Natürliches.
Ja. Ne? Und dann haben wir uns gesehen und ich wusste, okay, das ist mein Mann. Das wusste ich nach 5 Minuten. Und er auch. Er sagte genau dasselbe.
Krass.
Und wir haben so heftige Zeiten durch. Also wenn man uns gesehen hat danach, dann hätte man gedacht, die haben doch nicht alle Latten am Zaun, die beiden. Wir haben uns so heftig miteinander auseinandergesetzt, weil wir aus so vielen Erfahrungen, wir kamen ja aus 46, was, wie alt waren wir, 42, so vielen Jahren mit Erfahrungen an und das musste er erstmal zusammenfinden. Aber wir sind uns so treu geblieben, wir sind unserer Liebe so treu geblieben, wir sind auch unserem Herzen so treu geblieben, wir haben uns immer unserer Liebe vergewissert. Immer wieder, auch wenn das im Außen gar nicht so aussah. Im Außen war das heftigst.
Aber das ist voll das schöne Bild. Also ich glaube, du gibst gerade auch unheimlich vielen Menschen Mut, die, sage ich jetzt mal, eine Beziehung beendet haben und wissen, wenn sie quasi die Arbeit für sich selber getan haben und es kommt irgendwann mal dann eine Person. Ich fand das gerade extrem wertvoll, was du gesagt hast, dass man halt eben, dass zwei Geschichten aufeinander kommen, die sich erst einmal finden dürfen und dass man da aber den Mut halt einfach nicht verliert, ne? Ja. Und die Zuversicht und den Glauben aneinander. Oh wow,
absolut.
Das ist also ein sehr schönes Bild. Mh, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du da gerade sehr vielen Zuversicht gibst, ja, weil ich weiß von dem einen oder anderen Zuhörer bei mir, dass er sich tatsächlich gerade in so einer Situation befindet. Und dieser Zuspruch wird der Person jetzt bestimmt gut tun.
Das ist gut. Ja. Nein, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich kann nicht anders. Es ist das Gesetz der Anziehung, dass wenn ich mit mir selber im Frieden bin und mit mir selber diese Liebe anzettel, dann ziehe ich da automatisch den Richtigen an. Und das heißt nicht, dass das im Außen nicht schwierig wird. Im Außen könnt ihr euch streiten. Im Außen werdet ihr so viele Schalen knacken müssen, bis ihr an den Kern von eurer Persönlichkeit rankommt. Aber wenn ihr den entdeckt habt, und das ist, jeder kann sich, da weiß jeder, in dem ersten Moment weiß ich, ist es der Richtige oder nicht. Ja. Und manchmal will ich nicht hingucken, dann will ich mir ein bisschen Spaß machen, ist auch in Ordnung. Aber wenn ich wirklich an etwas längerfristigen, vielleicht sogar die große Liebe fürs Leben, dann sollte ich mir treu bleiben und sagen, du lass uns ein paar Wochen Spaß haben, aber das ist ja auch nur an der Oberfläche. Oder ich gehe in die Offensive und sage, du, ich weiß einfach, du bist der Richtige. Ja. Ich habe das meinem Mann direkt gesagt am nächsten Tag. Ich sage, ich weiß, dass du mein Mann bist. Und der wusste das auch. Wir wussten nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber das wussten wir. Und dann haben wir uns das immer wieder gesagt. Und das ist mein Appell auch an deine Zuhörer, wenn die da, wenn du sagst, dass da so ein paar sind, wo du weißt, dass die auf jeden Fall und sich nicht auf einen falschen Kompromiss einlassen, nur weil ich Angst habe, dass nicht mehr der Richtige kommt. Wenn ich in meinem System schon spüre, dass der mir nicht gut tut, in Würde verabschieden als Königin und nicht als Prinzessin, sage ich immer, die Prinzessin weiß noch nicht, dass sie Königin ist. Und dann sagen, Dankeschön für diesen gemeinsamen Weg, aber ich habe meine Vision von meinem Leben und ich halte diese Zeit jetzt durch und ich weiß, dass da draußen der Richtige ist für mich. Und dann gehe ich weiter und ich lasse mich auf keine Kompromisse ein. Kompromisse muss ich immer ein bisschen gehen, aber nicht die mir schaden. Eine Partnerschaft darf nicht zum Projekt werden.
Ja. Ich gebe dir zu 1000% recht. Wie siehst denn du das mit, weil ja meine Nische so ein bisschen ist, dass ich die Menschen gerne darin unterstützen möchte, das volle Potenzial ihrer Partnerschaft zu leben, indem sie die Unterschiede zwischen Mann und Frau als Geschenk annehmen. Ja. Wie wichtig ist das in deinen Coachings? Ist da überhaupt schon Platz in der akuten Situation oder kommt es erst später? Ist das überhaupt irgendwie Thema oder was? Weil, ja, sprich.
Auf jeden Fall ist, also es ist nicht, wie du sagst, in der akuten Phase ist erstmal wichtig, Emotionen runterfahren, ne, so Zwiegespräch machen und den anderen mal reden lassen, ohne sofort drauf zu springen, sowas alles. Damit ich erstmal wieder aus meiner ganzen Adrenalinausschüttung rauskomme. So, wenn das alles, wenn sich das relativ gut geregelt hat, nach ein paar Sitzungen und die wieder normal sich sehen und okay, da ist ja ein Mensch, da ist kein Arschloch, sondern da ist ein Mensch, der hat auch ein Herz und dem tue ich weh mit meinen Sachen, dann höre ich damit mal auf, weil wir wollen uns ja als Menschen begegnen und nicht als Arschlöcher. Ja. So, und wenn das dann wieder gut ist und die sich wieder als Menschen begegnen, natürlich ganz, ich bin ein ganz großer Fan von männlich-weiblich. Ganz
ja. wichtig.
Ganz wichtig. Warum kann ich dir, oder versuche ich dir irgendwie zu erklären, wie ich das sehe, wenn ich das Weibliche in mir weiß und es aber mit etwas Männlichen übertünche, weil ich glaube, dass ich als Frau männlich sein muss, um Business ist jetzt im Moment ganz modern, Frauen ziehen sich irgendwie komische Hosenanzüge an, werden irgendwie männlich und glauben, dass sie damit mehr führen. Blödsinn, sie machen sich nur lächerlich vor den Männern, weil die drehen sich um und sagen sich, die Alte hat sie nicht mehr alle. Wenn ich aber das Weibliche und mit einer weiblichen Ausstrahlung in die Führung geht, dann ist das doch viel, viel schöner. Dann kann ich doch viel, viel mehr framen, dann kann ich viel mehr erreichen. Weil diese weibliche Stärke ist ja die emotionale Stärke. Und das ist das, was die männliche Seite nicht ganz so ausgeprägt hat. Und wenn ich die doch zusammentue, dann kann ich im Business doch viel, viel mehr bewegen. Und auf der männlichen Ebene finde ich es albern, wenn ein Mann sich, also sorry an die Menschen, die mich jetzt hören, aber ich mag Männer in pinken Socken nicht. Das ist für mich, da fehlt mir der männliche Part. Da weiß ich nicht mehr, was mache ich da, was ist da jetzt? Ist das jetzt ein Mann oder mir fehlt da dieses, das ist jetzt nur eine Außendarstellung, die pinken Socken.
Ja.
Männer werden so weich, werden so luschig und haben gar nicht mehr so dieses männlich, was ich finde als Frau, was wir auch als Frauen uns ja so wünschen.
Ja.
So dieses Männliche. Das heißt nicht das Dominante, das Macht. Männliche, das meine ich nicht, sondern es darf aber auch nicht sein, dass das alles so Weicheier werden.
Ja, glaubst du, dass das den Jungs heutzutage ein Stück weit aberzogen wurde, das Männliche?
Nicht nur, ich weiß gar nicht, ob aberzogen, dann ist das eine bewusste Entscheidung von den Eltern. Ich glaube, das ist unbewusst passiert. Ich glaube, was ich sehe, ist, dass die jungen Männer, sie haben ja gar nicht mehr so diese Vorbildgeschichten, weil ich sag mal, deren Väter, vielleicht noch so ein bisschen Nachkriegsgenerationen, so ein bisschen Emotionen davon abgekriegt haben, da war das ja schon tabuisiert. Also da müsste man jetzt auch den Bogen nach ganz weit zurückholen, 70 Jahre. Ne? Also das große Trauma in Deutschland, was ist passiert? Alle Männer sind im Krieg geblieben. Die zurückgekommen sind, waren gebrochene Männer. Die haben vorgefunden Frauen, die absolute Macher waren, die mussten. Und diese Frauen haben auch da keinen Mann mehr zurückgekriegt, den sie vorher hatten, sondern sie haben einen gebrochenen, in sich wirklich zerbrochenen Mann bekommen. Und aus der Not heraus haben die irgendwie funktioniert. Und diese Kinder, die in dieser Zeit dieses Elternpaar erlebt haben, das sind ja dann diese Väter von diesen jungen Männern.
Ja.
Die haben ja gar kein Bild mehr. Die sehen so einen Waschlappen von Vater, im Außenwaschlappen, der hat natürlich innerlich unendlich viel Leid erlebt. Aber die sehen im Außen keine wirkliche Vaterfigur oder sehen sowas ganz dominant, demonstrativ, ich habe hier das Sagen.
Ja.
Und so. Und in dieser ganzen Verwirrung, auf der einen Seite sehen sie diese hilflose Vaterfigur und auf der anderen Seite sehen sie dann vielleicht das Dominante. Die haben ja nicht wirklich so einen Mittelweg gefunden. Und diese jungen Männer, für mich sind die wie lost. Also in eurer Sprache, die sind so wie verloren.
Ja.
Was ist denn jetzt wirklich männlich?
Ja.
Und dann wird entweder sich identifiziert mit diesem Vater, der so gewalttätig war und so dumm demonstrativ und ey,
und
ich
auch
mich hier nicht binden, was will ich denn?
Ja. Ja. Ja,
was soll ich denn hier so eine scheiß Partnerschaft und ich bin Single und ich hier bei Tinder und das sind dann so diese Typen, die dann in so eine coole Art umswitchen oder die ganz weichen, die dann mit Babytragetasche und mit allem Möglichen rumlaufen und so versuchen darüber.
Warte, jetzt hat's gehangen. Sag mal was.
Hallo?
Okay, ja. Könntest du es nochmal wiederholen, bitte?
Oh Gott, das Geschwätz von gerade. Also ich glaube, ich habe gesagt, das mit den jungen Männern. Ne?
Das Letzte, was ich verstanden habe, war, dass die jungen Männer die Tragetasche tragen mit den Babys genau. Und dann versuchen und dann hat es leider abgebrochen.
Genau, also diese jungen Männer, die dann versuchen, den Frauen zu imponieren, die glauben, dass das so das von ihnen verlangte Bild ist, ne? Dass sie eben jetzt Elternzeit annehmen, dass sie diese anderen Aufgaben übernehmen. Ich sage auch nicht, dass ich das schlecht finde. Was ich daran nur so schade finde, ist, dass ich ganz oft sehe, dass das beiden nichts nutzt. Die werden nicht glücklicher damit.
Mhm. Interessant.
Die werden eigentlich eher noch zerrissener, weil wo ist denn männlich und weiblich? Wo haben wir denn so unsere biologisch vorgegebenen Rollen? Und wir können natürlich alles auflösen, aber es hat einem Menschen noch nie gut getan, wenn er alles auflöst. Ja. Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns irgendwo aufhalten. Wir auf unserer Herkunft, wenn wir darauf mal schauen, wo kommen wir denn her? Es hat uns nicht gut getan in den letzten 70 Jahren, die davor 100 Jahre geltenden Regeln so massiv aufzulösen, dass wir jetzt eine dritte Geschlechterrolle haben.
Ja.
Ich glaube, das ist also aber vorsichtig, ich bin da kein Experte, aber ich glaube, dass uns das nicht gut tut, dass wir diese Rollen so verweichlichen.
Ja, tatsächlich ist es aus meiner eigenen Geschichte mein persönliches Feld, weil ich es zum Beispiel als Frau eben ja sehr vorgefertigt in das Business reingegangen bin quasi mit 20, 21 war ich schon persönliche Assistentin der Geschäftsführung in einem sehr dynamischen Umfeld und war gezwungen. Ich meine ganz ehrlich, eine Frau, die ihren Mann steht, die kann was reißen, gar keine Frage. Ja, das kann sie wirklich, wir wissen das alle. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, und das hat sich ja dann quasi über 10 Jahre hat sich das bei mir potenziert, dass ich ja immer mehr versucht habe, ich war zwar äußerlich eine Frau, ich hatte Titten und einen Arsch, ja, aber halt innerlich war ich nicht Frau. Und da musste ich auch erst einmal dahinter kommen, dass genau das quasi, weil ich zeichne ja so gerne das Bild von Magneten, von Polen, die sich anziehen, dass wenn ich innerlich männlich bin, dass das quasi alles, was männlich ist, was ich mir ja in der Beziehung wünsche, quasi abgestoßen wird. Ja, weil Gleiches und Gleiches sich dann ja quasi ne, voneinander geht. Aber das musste ich erst einmal verstehen. Und dann musste ich erst einmal für mich verstehen, okay, was bedeutet das denn auf den ganzen verschiedenen Ebenen, die wir als Mensch ausmachen? Was bedeutet das für mich auf körperlicher Ebene? Ich habe die Pille zum Beispiel abgesetzt. Ich habe angefangen, mich hochgradig für meinen Zyklus zu interessieren. Dass ich den track, dass ich da halt einfach Bescheid weiß und dass ich das quasi als Geschenk annehme und das für mich nutze, anstatt es quasi als was Lästiges zu empfinden. Hm. Ja, dann geht es ja nicht nur quasi der Zyklus an sich, sondern auch, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, das Biologische. Ich habe einen anderen Hormoncocktail als ein Mann und aus diesem Hormoncocktail heraus habe ich andere Bedürfnisse als ein Mann. Und andere Qualitäten als ein Mann. Und sie sind aber nicht schwächer. Und auch das musste ja erst einmal bei mir greifen. Und erst als ich das für mich verstanden habe, konnte dann auch ein Mann, ein richtiger Mann in mein Leben kommen. Als ich quasi verstanden habe, ich bin richtige Frau. Was ist weibliche Präsenz? Es ist was ganz anderes als männliche Präsenz. Und jetzt auch gerade so in den letzten Tagen, gerade auch durch diese Situation, die uns gerade zu Hause hocken lässt, ist mir ja dann auch einfach immer wieder mehr klar geworden, embody the feminine and honor the masculine. Also nicht nur sich quasi, weil man kann ja dann auch ganz schnell falsch abzweigen. Man kann sich als Frau und super duper und weibliche Qualitäten dann vorderster Front. Wenn ich aber quasi das Männliche nicht ehre, dann drücke ich ja trotzdem einen Teil von mir weg.
Ja, absolut.
Ne? Und ich glaube, das ist einfach auch sau wichtig, das zu verstehen.
Absolut. Ja, und sich das immer wieder auch bewusst zu machen. Deshalb, also die jungen Menschen, wo du gerade eben war, ab wann geht das los? Je früher ich mir dessen bewusst werde, was du sagst, umso besser, weil dann ziehe ich natürlich dementsprechend auch so einen Partner an, ne, der eben auch auf diesem Bewusstsein mitschwingt, weil ansonsten wird das irgendwann dazu führen, dass alle verwirrt sind.
Ja.
Ne, dass innerhalb von einer Partnerschaft, ich sehe das ganz oft, aus diesen besagten Gründen, so wie du das eben so schön gesagt hast, die sind nachher so durcheinander auf der unbewussten Ebene.
Genau.
Sie mehr, im Außen zeigt sich das durch Streit, durch fehlende Sexualität, genervt sein, Affären, was da alles so kommt.
Genau.
Unbewusst laufen diese Sachen ab. Unbewusst bin ich nicht mehr in meiner biologisch vorgegebenen Sache, die nun mal einfach bei einer Frau, du hast es angesprochen, zyklusbedingt ist, hormonbedingt ist. Ein Mann hat auch eine andere Körpersprache, der braucht einen ganz anderen Austausch als wir Frauen. Wir Frauen sind sehr viel im Reden, Männer wollen eher in der Sexualität sich ausdrücken. Und wenn ich das nicht klar habe, wenn mir das nicht bewusst ist, dann kommt es im Außen dann eben zu diesen Unterschiedlichkeiten, ne, durch Streit und sowas alles.
Ja, ein Haufen Missverständnisse halt einfach auch, absolut, weil man quasi die Welt auch nur durch seinen eigenen Filter, mal abgesehen davon, dass man ihn, sag ich jetzt mal ganz platt, durch einen männlichen und einen weiblichen Filter sieht, kommen ja dann noch die Geschichten, über die wir vorher gesprochen haben, dass er dann noch zusätzlich durch diverse Hintergründe sowieso nochmal einen ganz persönlichen Filter drauf hat. Ne? Und dann, ja. Da darf man einfach wach sein, da darf man einfach wach sein. Welche Methoden helfen dir eigentlich in deinen Coachings? Hast du dich da in irgendeiner speziellen Weise weitergebildet oder was kann man denn so erwarten bei dir, wenn man jetzt ein akutes Problem hat und sich an dich wenden möchte?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich, als ich damals krank wurde, ne, habe ich ja meine Mentorin gefunden, mit der ich ja dann über 10 Jahre gearbeitet habe. Das ist die Emotional Cleaning Methode. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausführen, damit deine Zuhörer wissen, was heißt das. Da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen. Jeder von uns weiß das, dass Emotionen, also im schlimmsten Fall Stresshormone ausschütten. Ne? Mhm. Also wenn es diese Angsthormone, die Angstgeschichten sind, wenn ich in Aggressionen bin, dann schüttet mein Körper diese Stresssachen aus. Und muss dir vorstellen, in unserem Körper, wir haben ja Massen an Emotionen offen, die wir in diesem Eisbergmodell unten drunter, ne, dieser große Teil von uns, da sind ja unsere ganzen Emotionen drin und da kommen wir nicht dran. Also brauchen wir von außen jemanden, der uns triggert, damit wir so uns selber erstmal über diese Emotion bewusst werden. Ein Beispiel, damit das deine Zuhörer und auch du, dass ihr das versteht, wie das ist. Ihr kennt jemanden, der kommt in den Raum, kennt diese Person nicht und ihr merkt aber, dass der irgendwie auf 180 ist. Mhm. Das sind diese unbewussten Emotionen. Spreche ich den an, merkt der Mensch das ganz oft gar nicht. Aber der ist hibbelig oder der kommt irgendwie aufgedreht vor oder whatever. Und das sind diese unbewussten Emotionen. Also brauche ich einen anderen Menschen, der mir diese bewussten Emotionen zeigt. Und dann, und da hört bei den meisten Trainern oder Coach die Arbeit auf, die Emotional Cleaning Methode geht halt tiefer. Diese emotionale Ausschüttung ist 24/7 an.
Aktiv.
Die schüttet die ganze Zeit aus. Also je mehr ich emotional verdrängt habe, je weniger ich da dran gehe, je weniger ich das wahrnehme, dass ich zappelig bin, dass ich wibbelig bin, dass ich geladen bin, da gibt es ja verschiedene, oder dass ich mich positiv wegdröhne, ne, da unten drunter, das ist so, das wabbelt. In der Kardiologie ist das der Puls. Das ist so, das ist ja immer zu sehen. Und was macht diese Methode? Die, wenn ich meiner emotionalen Sache bewusst werde, muss ich mir Emotionen wieder quasi bewusst machen und diese emotionale Ausschüttung, die verändert sich dadurch. Mhm. Also ich löse quasi Emotionen auf, nicht aus, also aus und dann auf. Mhm. Und damit einhergeht, dass diese emotionale Ausschüttung sich dreht. Mhm. Und dann werde ich ruhiger.
Mhm. Gelassen.
Und dieser Eisberg trägt sich ab und die damit einhergehende emotionale Ausschüttung hört auf. Und ich werde einfach viel, viel ruhiger. Ganz viele haben dann zum Beispiel auch gerade die Frauen, die so eine Hormonstörung irgendwann dann haben. Hormon ist so wie Emotion. Mhm. Da reguliert sich ganz oft was. Mhm. Und es hat viel mit Atmung zu tun. Also es ist ganz viel mit im Nachhinein meinen Körper an diese Stelle atmen. Aber es ist wirklich so ins Bewusstsein gehen, in die Emotional, wo sitzt der Schmerz, wo sitzt die Emotion, das gibt halt so eine Technik, wie ich da hinkomme und dann muss ich mir dieser Emotion, die da verdrängt ist, bewusst werden. Da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann und dann kommt diese Emotion quasi nochmal wie hoch, dann löse ich die auf und danach ist Ruhe.
Ja, weil sie dann aus dem System raus ist, weil sie aus dem System raus ist. Ne?
Ja. Und die meisten Coach, die machen sich die zwar bewusst, aber die gehen nicht diese tiefe Ebene, die gehen nicht in diese Zellstoffe, wo die wirklich richtig ins System reingeht, in die einzelne Zelle. Weil wenn du eine, sag ich mal, eine Emotion, nennen wir irgendeine, Wut, die ist ja in meinem kompletten System. Die sind in den ganzen Zellen ist diese Frequenz von Wut. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, triggert die ganze Zeit und irgendwann habe ich was am Knie oder ich kriege irgendwie Schmerzen am Knöchel oder habe Kopfweh, was auch immer. Und die Arbeit geht dahin, dass ich mir dessen bewusst werde, die Emotion auflöse und dann hört das auf. Dann ist diese emotionale Ausschüttung weg. Und damit ist meine emotionale Ausschüttung, also haben mich vorher Menschen wahrgenommen als Zappelphilipp, wenn ich in den Raum gekommen, ist das weg. Mhm. Und damit bin ich auch nicht mehr so ein Trigger. Dann kommt der andere, der auf derselben Frequenz schwirrt irgendwo auf diesem Globus, den lade ich da gar nicht mehr ein, weil der fühlt sich mit mir nicht mehr verbunden. Und deshalb hört das auf, dass ich die Falschen treffe. Das geht dann nicht mehr, weil mein Energiefeld, meine emotionale Frequenz ist eine andere, als es vorher war und ich treffe auf einmal ganz andere Menschen. Und das ist dann nachher so, also wenn jemand die Arbeit richtig intensiv macht, verändert sich das innerhalb von kürzester Zeit. Also ich bin mal mit meiner Freundin Auto gefahren, nur als Beispiel, wie das funktioniert. Und mir ist auf einmal bewusst geworden, dass ich so diese Transportwagen, wo die Tiere mit transportiert werden, ewig nicht gesehen habe. Und ich sage das laut, weil mir diese, das ist ja auch nur eine Emotion, ist die Emotion, und muss das dann laut machen. Ich sage, weißt du, ich habe schon ewig nicht mehr so einen Tiertransport gesehen. Also auf der Strecke von Köln nach Wiesbaden, ich glaube, es waren 4 oder 5.
Krass.
Ja. Meine Freundin irgendwann zu mir gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Hast du jetzt deine ganzen Tiertransporte? Ist das jetzt in deinem System schön sauber? Und dann habe ich natürlich das gemacht. Den Schreck, das Grauen, das Grausame, das sind ja alles Emotionen, die mit diesen da ist ja ganz viel drin. Weißt du, und auf diese Art läuft diese Arbeit ab. Dass ich mir dessen bewusst werde, okay, das scheint gerade in meinem System offen zu sein. Frag mich, woher das kommt, das weiß ich nicht. Aber mir kommt ja auch nicht ohne Grund auf einmal dieses Bild in den Kopf. Und dann habe ich ein Interesse daran, dass dieser Teil meines Eisbergs, der ist ja jetzt gerade aufgegangen. Und den will ich mir angucken, weil den will ich da ja weghaben. Ich will den ja abtragen. Also nehme ich mir dieses Beispiel und bleib da so lange dran, bis das weg ist. Und meine Freundin, die auch die Arbeit kennt, die hat das dann zum Glück gesagt und hat gesagt, so jetzt ist genug. Jetzt haben wir 5 gesehen, bist du jetzt mal fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es scheinbar gut.
Ja, aber du sagst es ja jetzt gerade auch so, also dass einmal diese Leute quasi, die auf dieser Frequenz unterwegs sind, dass du sie halt quasi nicht mehr in dein Leben ziehst, ja? Und ich kann mir dann halt einfach auch vorstellen, dass dann im nächsten Schritt der Blick dann halt eben frei ist auch.
Absolut.
Ne? Ja. Um dann wieder den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Wow, genau. Super, super spannend.
Weil dann hört das auch auf, dass ich immer die Falschen treffe. Wenn ich in diesem Bewusstsein bin und diese Arbeit verstanden habe und auch schon erlebt habe, ganz wichtig erlebt, dann weiß ich auch, dass, also zum Beispiel unsere Startup-Class, ich habe da nur Menschen, die habe ich mir eingeladen. Da sitzt keiner umsonst. Die haben alle mit mir irgendeine Geschichte offen. Und jetzt ist es meine, also mit mir die Arbeit, herauszufinden, was ist denn da los emotional. Ja. Das sind nicht immer die negativen Emotionen, sondern das sind auch so Sachen wie wir beide jetzt. Das sind auch die positiven Emotionen. Was habe ich denn mir für geile Leute in mein Leben gerade geholt? Ja. Was sind das? Wie sind die denn alle am Start? Und dann freue ich mich, dann nehme ich mich sowas von in den Arm und denke, geil, ich habe ja hier gerade mal eine geile Frequenz offen.
Ja. Und dann feiere ich das. High-Five.
Ja. Und dann hört das auf, weißt du? Und wenn ich so in die Welt gehe, macht jeder, den ich treffe, eine Kollegin, die mich auf dem Flur anquatscht und die mich nervt, dann gehe ich nicht auf die Kollegin los, dass die schon wieder nervt, sondern dann denke ich, scheiße, was habe ich hier gerade hier offen?
Ja.
Welche Kollegin bin ich denn gerade, dass ich so eine Kackfrequenz habe? Ja. Und dann mache ich, wenn ich die Arbeit kenne, mache ich dann meine emotionale Hausaufgabe und dann ändert sich die Kollegin auf einmal. Das ist das Allergeilste an der Arbeit. Dann ist die auf einmal nicht mehr so doof.
Yes.
Dann kommt die auf einmal und fragt mich, in 3 Jahre spricht die nicht mit mir, so wie du das mit deinem Partner hast, dann bringt die mir auf einmal einen Kaffee mit. Nur weil ich hier drinnen für Ordnung gesorgt habe.
Bevor ich dir die letzten 2 Fragen stelle, die ich so gerne jedem Podcast-Gast stellen möchte, das ist echt ein schönes Schlusswort oder ein schönes Schlussbild, weil es ja doch immer wieder bei einem selber anfängt.
Immer wieder,
ja. Immer und immer wieder, egal was es ist, egal ob es der Beruf ist, ob es Freundschaften sind, ob es die Beziehung ist, ob es das eigene Zuhause ist, in dem ich wohne, whatsoever. Es fängt mit der Ordnung in meinem eigenen System an.
Unbedingt,
ja. Und ich finde, da darf man gerne hinschauen und da darf man gerne auch Zeit und auch andere Ressourcen einfach investieren, um Ordnung für sich zu sorgen, denn das, mit dem man belohnt wird, ist ja dann um ein Vielfaches mehr.
Absolut. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja. Cool. Sag, also die letzten zwei Fragen, die ich
ja, gerne sind.
Was ist dein Rat für Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind? So, der eine Tipp.
Fange an, dich selbst zu lieben und dann kommt der andere dazu. Der Danke. Kommt von ganz alleine. Wirklich, beginne die Reise bei dir selbst.
Ja.
Und dann wirst du nicht mehr aus dem Defizit gucken, sondern du wirst aus der Fülle gucken und du ziehst damit genau diesen Menschen an, der dich in deiner Fülle ja auch wertschätzt.
Und an alle, die es nicht glauben, auch ich war mal Single, das stimmt. Kann ich 1:1 unterschreiben. Ja. Und jetzt noch die zweite Frage. Natürlich, wenn wir die Singles ansprechen, sprechen wir auch die Paare an. Was ist denn dein Rat oder dein Tipp für Paare, die wirklich gerne eine erfüllende Partnerschaft leben möchten? Was ist so das aus deiner Arbeit, was du gerne Paaren mitgeben möchtest?
Ja, da gibt's einen ganz schönen, also das, da dürfen deine Paare sich jetzt einfach mal aufschreiben. Stellt euch mal vor, ihr schreibt das Wort Leben euch auf. Schreibt das dir einfach mal auch jetzt gedanklich auf. Du schreibst mal Leben und dann machst du zwischen das L und das E einen Buchstaben, nämlich das ist dein Partner oder deine Partnerin und das ist ein I-Tüpfelchen, der auf dein Leben dazukommt und dann wird aus Leben Lieben.
Oi. Dieb. Das ist schön.
Ja.
Das ist schön. Es zeigt ja dann auch letzten Endes genau das, was es sein soll. Der andere ist das I-Tüpfelchen.
Ja. Also Leben mit dem I-Tüpfelchen
nicht, drauf. Genau, ja. Genau. Er ist nicht die Basis, er ist das I-Tüpfelchen. Nein. Und für dieses I-Tüpfelchen darf man dankbar sein.
Genau. Jeden Tag aufs Neue ist er zusätzlich zu deinen 100% das I-Tüpfelchen noch oben drauf. Und dann ist das Liebe.
Oh, Katrin, so schön. Meine Liebe,
ja.
Die ganzen Informationen, wo man dich findet, das packe ich einfach in die Shownotes rein.
Da gerne, danke. Leute
auf Instagram, auf deiner Seite, auf deinem Blog, in deinem Podcast, du hast ja jetzt auch einen Podcast gestartet. Yeah. Da können sie total gerne reinhören. Du bietest Seminare an, Retreats habe ich auch gesehen, gell?
Genau, also der Retreat kommt, also ich fange jetzt an, also jetzt Online-Coaching mache ich ja schon, also es wird jetzt einen Online-Kurs geben. Ah. Ende April wird, also so hoffe ich es, Ende April, Anfang Mai, spätestens am 14. Mai, da habe ich Geburtstag, kommt der Online-Kurs raus. Der geht über 9 Wochen. Mhm. Und wer den Online-Kurs gemacht hat, der kann gerne sich danach ins Retreat einladen. In die Seminare kommen Menschen, die meine Arbeit kennen. Also die Seminare finden auf Ibiza statt, sobald wir wieder fliegen können.
Ja.
Voraussetzung dafür ist aber, dass man die Methode kennt, weil an diesem Wochenende wird es richtig in die Tiefe gehen und wenn da jemand die Methode noch nicht kennt, dann ist es schwierig. Deshalb muss derjenige vorher mit mir gearbeitet haben, damit er diese Methode kann, damit er auch den größten Mehrwert hat von dem Wochenende.
Ja, und dass es ihn auch sicherlich nicht einfach nur überrollt. Ne?
Nein. 6 Personen, also ganz kleiner Kreis, also 6 Personen, 3 Tage ein Coach. Also ganz intensiv, 24 Stunden mich um sich herum haben.
Okay, na dann bin ich ja mal gespannt auf den Online-Kurs.
Ja, genau.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Katrin. Es war ein ultra schönes, ultra tiefes Gespräch mit viel Gänsehautpotenzial. ich bin mir sicher, dass das auch dem einen oder anderen Zuhörer so geht.
Das hoffe ich, ja. Vielen Dank dir, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Und ja, ich hoffe, deine Zuhörer konnten das ein oder andere für sich herausziehen. Und lieben. Ist das Wort mit den I-Tüpfelchen drauf.
Du sagst es. Ich danke dir vielmals, liebe Katrin.
Danke dir.
Bis dann.
Ja, ciao, ciao.
Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, dann sei bitte so gut und bewerte den Podcast auf Apple Podcasts oder teile die Folge mit einer Person deines Vertrauens. Ich lade dich außerdem herzlich ein, mir auf Instagram zu folgen. Da passiert aktuell eine ganze Menge. Zum Beispiel probiere ich aktuell mein neues Coaching-Programm aus und wer weiß, vielleicht kann ich ja auch dir helfen. Melde dich gerne bei mir, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Ansonsten wünsche ich dir ein fantastisches Wochenende. Bleib gesund, immer schön die Hände waschen und fühl dich von Herzen umarmt. Deine Ricarda. Von Herzen bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit heute. Und ich hoffe, du konntest einen tollen Impuls fürs Wochenende mitnehmen. Wenn du glaubst, dass jemand anderem in deinem Umfeld dieser Impuls ebenfalls dienlich sein könnte, dann teile gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast mit dieser Person. Ich für meinen Teil freue mich über eine positive Bewertung von dir. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder Facebook, aber vor allem wünsche ich dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende.